Ich habe heute Abend eine etwas andere Predigt. Gott hat mir das gegeben schon Anfang der Woche oder am Wochenende. Ich weiß es nicht mehr. Anfang der Woche, glaube ich. Und zwar, ich möchte gern durch verschiedene Phasen des Lebens von David gehen. Und ich liebe das Leben von David. Aber ich habe dasselbe auch noch nicht so gesehen bis jetzt. Und wo ich mich vorbereitete, kriegte ich ein Bild von einem Häuschen. Ein Häuschen irgendwie oben auf den Bergen. Und das Häuschen war warm, lustig, nicht sehr lustig, aber es war alles, was man sich menschlich vorstellt. Da war Wärme da, ganz schön, Spaß, Freude, alles da. Und ich verstand, das ist das Häuschen von unserem Leben hier auf dieser Erde, wo wir zufrieden sind mit unserem Leben hier. Und viele bleiben dabei. Das reicht. Ich will ein gutes Leben. Ich will, ja, und dann für die Ewigkeit habe ich auch noch eine Sicherheit, indem ich Christ geworden bin. Jesus ist für mich gestorben, also weiß ich, ich werde nicht verloren gehen für alle Ewigkeit. Aber das Häuschen, ihr Lieben, das ist wenig. Das Häuschen ist das so begrenzt, das ist so begrenzt, das ist mir, meine mich, Hauptsache geht es mir gut und mein Kumpel um mich herum und that's it. Und wie ich die verschiedenen Phasen des Lebens von David studierte, darüber nachdachte, ich bin heute Nacht wach geworden und Gott machte weiter, mir neue Dinge zu zeigen. Ich bräuchte dafür diese Woche fast keine Bibel, weil ich kenne diese Phase. Nur Gott hat sie mir neu eingeprägt, wie in Bilder praktisch. Und deshalb werde ich nicht so viel vom Wort Gottes lesen. Aber wir wissen, der Anfang ist im 1. Samuel 16. Das ist, wo David zum König gesalbt wird. Das ist die erste Phase. Und diese Phase kann man eigentlich vergleichen mit unserer Wiedergeburt. Der Prophet Samuel wird von Gott beauftragt. Geh hin nach Bethlehem und ich werde dir zeigen, da gibt es eine Familie mit Söhnen und ich werde dir zeigen, wer der nächste König über Israel sein wird. Die Erwählung Gottes geschieht, weil Gott sieht den Zustand unseres Lebens, bevor wir Christ waren. Da sieht er Dinge, die gut waren. Aber er sieht auch Dinge, die ganz schrecklich waren. Er sieht so viel Verletzung in unserem Leben. Und er hat Erbarmen mit uns. Und auf der anderen Seite sieht er alle tolle Eigenschaften. Was hat er bei David gesehen? Ihr müsst euch überlegen, wir kennen ja die Geschichte, ich werde es nicht lesen. Aber es ist so eine wunderbare Geschichte, so typisch für Gott. Gott sieht in der unsichtbaren Welt und er sieht das Herz, er sieht der Kleinste, an dem hat niemand gedacht. Samuel geht dahin in der Familie und schaut sich, also der Vater Isai ist da so total stolz und zeigt seine Söhne. Und da kommt der Erste, zuallererst natürlich der Älteste, der Erstgeborene. Und der sieht toll aus und der ist groß und sieht, also macht eine gute Figur ab. Und das ist typisch menschlich. Der Stärkere setzt sich durch in dieser Welt. Amen. Und Gott sagt ganz klar, nee, der ist es nicht. Dann kommt der Zweite, der ist es auch nicht. Und am Ende sind alle Söhne vor Samuel erschien. Und Gott hat überall gesagt, nee, den habe ich verworfen. Der ist es nicht. Es ist nicht das Äußere, was zählt bei Gott. Und so ist es auch bei unserer Wiedergeburt. Gott sieht dich lang in dein Misere. Er hat dich gesehen als Kind. Er sieht dich. Er hat sich deine Geburt erwünscht. Vielleicht denkst du, ach, wie konnte Gott mir so eine extreme, schwierige Umstände geben? Aber jedes Kind, das geboren wird, ist unter den Voraussetzungen, dass du die richtige Entscheidung triffst, was keine von uns macht, ist jedes Kind gedacht als totaler Segen für deine Familie. Manchmal dauert es lang, bis wir so ein Segen werden könnten. Aber das ist von Gott gedacht. Und ihr Lieben, das Leiden, was du durchmachst als Ablehnung, werden wir gerade sehen, ist unsere Kapital für die Zukunft. Es ist unsere Kapital, uns mit anderen identifizieren zu können, aber wir müssen lernen, da zu überwinden. Und Gott sieht diese kleine Knirps da oben auf dem Berg. Und Samuel sagt, sind das alle Knaben hier? Das kann nicht sein. Gott hat mir nicht gesagt, dass ich eine von denen als König von Israel salben sollte. Und dann sagt der Vater, naja, es bleibt ja noch der Kleinste da oben. War er zu klein, zu jung? Hat der Vater gedacht, ja, das ist eine halbe Portion, den meint er nicht. Oder gab es auch noch irgendetwas im Herz des Vaters, wo er gedacht hat, nee, den nicht. Vielleicht war das, viele meinen, zu denken, dass er ein uneheliches Kind war, vielleicht von irgendeinem Markt, und er galt vielleicht nicht ganz als Sohn von dem Vater. Aber auf jeden Fall, dann Isai auf Bitte von Samuel lässt ihm kommen. Und so kommt er. Und Gott sagt zu Samuel, der ist es. Was hat Gott gesehen? So wie bei deiner Bekehrung auch. Was hat Gott gesehen in dir? Und bei David hat Gott gesehen, die kämpfen. Die kämpfen oben auf dem Berg. Er war treu in den kleinen Dingen, den er tun musste. Aber ich glaube, das Größte, eine der großen Sachen, die Gott gesehen hat, ist, wie er mit Verletzungen umgegangen ist. Wie er, der alle Grund gehabt hätte, bitter zu sein, sich nicht verleiten ließ, bitter zu sein. Man sieht ein bisschen später, wie seine Brüder mit ihm umgegangen sind. Und ich meine, wie würdest du dir fühlen, wenn der Prophet in deine Familie kommt und dein Vater würde dir als seine rechtmäßige Sohn oder Tochter gar nicht nennen? Das hat er bestimmt hinterher gehört. Und Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und jetzt, also wie der kleine David gesalbt, also so ein großes Horn, Öl drauf, und ab jetzt ist er Kandidat für das Königtum. Mann, Mann, Mann. Und das ist so wie bei unserer Berufung. Wir sind dann plötzlich Söhne und Töchter des Königs. Und wir haben alle Möglichkeit, alle Fähigkeit, einen Auftrag im Plan Gottes zu haben, einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Und Gott hat eine Berufung, einen speziellen Plan für unser Leben, für jede von uns. Jede von uns ist wichtig. So, der kleine David, das Nächste, was kommen muss, er muss irgendwie vorbereitet zu werden für seine Aufgaben. Und bei uns ist das so, wenn wir dann wiedergeboren sind, dann wissen wir gar nichts. Wir finden Gott, unseren Vater, und wir fangen an, das Wort Gottes anzunehmen, zu lesen und alles irgendwie. Wir fangen an, Dinge in der unsichtbaren Welt zu sehen und wir wissen mehr, wer wir sind. Aber wir wissen eigentlich gar nichts. Das Nächste, was kommen muss, ist, wir brauchen einen Ort, wo wir lernen, wo wir die Kultur des Königreichs lernen, wo wir privat einfach lernen, wie verhält man sich in eine Familie des Königreichs. Da gibt es so viel zu lernen. Und David wird, und Gott ist da sehr, sehr, sehr kreativ. Apostelgeschichte 2, sie wurden die Gemeinde hinzugefügt. Also, es ist normalerweise nicht so, dass wir da irgendwie durch die Straße, durch die Stadt gehen und dann gucken, was gefällt mir nicht als Gemeinde. Die Familie Gottes ist da, wo der Heilige Geist uns führt. Ich hatte immer ein guter, ich bin ja sehr viel umgezogen als Teil ein Missionswerk. Und ich habe mit der Zeit eine ziemlich gute Methode entwickelt, wie ich schnell die Familie Gottes für mich in der Stadt finde. Musste ich nicht als Missionswerk, aber ich bin ein Gemeindemensch. Ich habe immer gesucht, das war das Erste. Ich habe gesucht nach einer Gemeinde, meistens. Und da, wo Gott zu mir spricht, zu meinem Herz spricht, da spüre ich, dass der Vater zu mir spricht. Ohne das ist nichts möglich. Ich muss Woche für Woche hören, dass Gott zu mir spricht. Dann kann ich einfach sagen, Vater, diese Woche, während der Woche sage ich schon, ich habe da Probleme, antworte bitte, gib mir dein Wort. Sprich zu mir. Amen. Das Wort Gottes ist nicht da, um einen verstandsmäßig interessanten Vortrag zu machen, wo du ein bisschen Wissen dir aneignest. Dafür kannst du Bücher lesen. Das Wort Gottes ist, um zu hören, was Gott, dein Vater, dir zu sagen hat. Ist er zufrieden mit dir? Lieben tut er dich immer. Aber es gibt vielleicht Dinge, wo du Korrektur brauchst. Es gibt Dinge, wo du Ermutigung. Was machst du, wenn du ganz total entmutigt bist? Du kommst mit letzter Kraft hier an. Dann der Papa im Himmel, der weiß das, der sieht das. Und der gibt dir dann irgendetwas, wo du wieder einen total anderen Blick über die ganze Situation hast. Das Haus Gottes ist nicht das normale, verstandsmäßige Haus. Es ist keine Schule, es ist keine Institution, es ist keine Behörde. Es ist nicht ein Ort, wo die Zehnte der Leute kommen, das ist, damit man überhaupt leben kann. Das Haus Gottes ist die Familie Gottes, wo Gott sprechen muss, spricht. Und wenn wir Gott zu unserem Herzen sprechen lassen, dann werden wir wachsen. Wachsen in der Beziehung zu ihm. Dann müssen wir natürlich auch mehr lernen über die Kultur der Familie Gottes. Wie lebt eine Familie? Wie lebe ich mit meinen Geschwistern? Wie ist das? Weil wir kommen als ein trockenes Holz praktisch aus der Welt und jetzt plötzlich sind wir hier Teil des Leib Christi. Und es ist da, wo am meisten Problem geschieht. Warum? Weil die Prägung von früher, die bringe ich mit. Und wenn einer mich dann schief anguckt am Sonntag oder wagt mich nicht, guten Tag zu sagen oder mich zu ignorieren oder auf der Seite zu stellen und sagt, nee, das ist mein Platz, setz du dich da nicht hin, dann sind wir aber beleidigt bis morgen früh. Stimmt? Stolz, stolz, stolz. Okay, anyway, das ist nicht mein Thema. Aber der David, der ist also gesalbt. Und jetzt ist er ein Kandidat, eines Tages König zu werden. Aber wie soll das geschehen? Gott ist auch ganz praktisch. Und Gott bringt ihn in die zweite Phase. Und wisst ihr, manchmal tut Gott Zeichen und Wunder, um uns in die zweite Phase zu bringen, um uns an den richtigen Ort, zur richtigen Stelle zu bringen. Das habe ich mehrmals erlebt. Zum Beispiel, wenn ich im Jesus-Center war, ich wollte mich bekehren. Ich habe es probiert, das hat nie geklappt. Und den Tag, wo ich mich bekehrt habe, das war in einem Hauskreis vom Jesus-Center. Und das war der Ort, wo ich sein sollte. Und das hat Gott so souverän gemacht. Und da funktionierte plötzlich die Wiedergeburt, weil die Wiedergeburt hängt damit auch zusammen, dass wir am richtigen Ort, Gott möchte nicht so eine Totgeburt haben. Er möchte nicht Kinder auf der Autobahn setzen, sondern er setzt die in eine Familie. Und das macht er nicht zufällig. Wir müssen auf seine Leitung achten, hören von ihm. So, David, das nächste ist, dass David kommt am Hof des Königs Saul. Er muss ja schließlich irgendwie wissen, was geschieht an einem Hof? Was ist das, ein König? Wie leben die da? Wie funktionieren die Geschäfte des Königs? Wie funktioniert dann irgendwie ein Land zu regieren? Worüber spricht man? Wie verhält man sich? Wie verhält man sich zu Tisch? Etc. Was haben die für eine Kultur? Er hat keine Ahnung. Er kommt oben aus dem Berg mit den Schafen. Habt ihr schon mal darüber überlegt, wie das gewesen sein muss? Ich meine, der König Saul und das Königtum damals, das war ja nicht wie heute. Ja? Das war ja nicht, wie wenn du im Weißen Haus im Kapitol heute bist, von deinem Berg da oben. Das war sicherlich rudimentär ein bisschen, aber trotzdem, das war der König und seine Familie und das ganze Volk kursierte da. Die kamen, um irgendwo ihre Geschäfte zu besprechen. Die Kriegsmänner hatte ihre Tafel Runde, würde man sagen, ihre runde Tafel, wo die besprochen haben, die Geschichte des Königs, wie man Krieg führt und wer dieses Ort da leiten sollte und wer dieser Gouverneur da das machen sollte und so weiter. Das war ein Königshof. Und diese kleine Knirps kam ins Königshof. Und wie geschah es? Gott tut manchmal Zeichen und Wunder. Das war die Geschichte von David und Goliath. Kennt ihr ja. Wie kam das? Gott hatte gesehen, wie treu er war. Und Gott führte, nachdem er gesalbt war, diese Begegnung. Gott hat genau gewusst, dass David sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen sollte und dass er eine ganz schöne kleine Klappe schon hatte. Und dass er mutig war und so. Und hier kam er und was geschehen musste, geschah. Das macht Gott manchmal. Plötzlich war er derjenige, der praktisch von ganz Israel angehimmelt wurde. Alle haben da gesagt, wow, wer ist denn der? Wow. Und am nächsten Tag, ja, da war die Bildzeitung da und das Fernsehen und alle haben ein Foto. Das ist der junge Mann und er wurde gebracht zum König Saul. Von der einen Seite hat er die Waffe von Goliath, von diesem Riese, und von der anderen Seite trug er bei den Haaren den Kopf von Goliath. Das war David. Das Blut floss runter und so. Und er kam da an. Das war David. Ja. Und das war die zweite Phase. Und von dort her, das müsst ihr euch mal angucken, in 1. Samuel 16, 17, 18, da geht das weiter. Er kam nicht einfach so am Königshof. Er kam direkt am Esstisch des Königs. Der König nahm ihn bei sich am gleichen Tag, ließ ihm nicht mehr nach Hause gehen, ja, sagte den Isai, sein Vater, hier, dein Sohn ist ab jetzt bei mir, angestellt bei mir. Und er aß am Tisch des Königs und der Sohn des Königs wurde sein bester Freund. Habt ihr euch das mal überlegt? Was für ein Quantum. Ich weiß nicht, ob er wusste, ich meine, die Manier von der Zeit waren anders, aber ich weiß nicht, ob er wusste, wie man so eine Lammkeule gegessen hat. Er hat wahrscheinlich das und alle waren still um ihn herum. Und Jonathan gesagt, David. Und er wusste sicherlich, wie man mit einer Serviette umgehen. Und ich denke, Messer und Gabel hatten die noch nicht, vermutlich. Wisst ihr, warum die Ostfriesen am Montag zerkratzte Gesichter haben? Weil sie am Wochenende mit Messer und Gabel versucht zu essen. Okay, was hat das mit der Geschichte zu tun, weiß ich auch. Es fiel mir einfach so ein. Oh. Okay. Okay, das ist die zweite Phase von David. Die zweite Phase von David, er kam im Haus des Königs. Und ihr Lieben, was ist der Hintergrund von David? Soll ich euch sagen, Ablehnung. Ablehnung, Ablehnung. Abgelehnt vom Bruder, von den Brüdern, abgelehnt vom Vater, etc. Und jetzt kam er mit einem ganz großen emotionalen Manko und saß beim König. Und der König war wie sein Vater. Und er muss den König geliebt haben und bewundert. Und er wurde Teil der Königsfamilie, weil Jonathan und er die besten Freunde waren. Die waren wie Brüder. Ja? Die haben sogar einen Bund miteinander gemacht. So, er war ein Teil der Familie des Königs. Aber der Hintergrund von David, ihr Lieben, war Bitterkeit. Also es war Verletzung, Ablehnung. Und ich weiß nicht, ob er wirklich bitter war oder so, aber er hätte sein können. Das wissen wir, steht nicht geschrieben. Man sieht, wie sein Umgang mit seinen Brüdern war und er war nicht sehr liebevoll. Und jetzt kommt er im Haus des Königs. Ihr Lieben, Gott muss mit unserer Vergangenheit dealen. Und das, was im Anfang so toll erschien, er war Teil des Königs und er lernte. Und er lernte sicherlich ganz schnell, er lernte umzugehen mit allen Geschäften des Königs und er lernte Krieg zu führen. Es gab so viel zu lernen, so viel zu lernen. Und dann wurde die Geschichte aber langsam, wurde sein Sein bei dem König etwa säuerlich. Der König war ihm zugetan und das sieht man im Anfang. Er war stolz auf ihn, er war ihm total offen und so. Und David aber als Knirps hat ja auch Gefühle. Und die Gefühle von so einem jungen Mann, ganz jungen Mann, der wahrscheinlich vermutlich keine richtige Zuhause gehabt hat, da ist ein emotionaler Manko und er hängt sich sicherlich dran. Könnt ihr verstehen, dass das, was kommt, wahrscheinlich unwahrscheinlich schwierig war. Und solche Phasen sind wichtig in unserem Leben. Die Verletzung, die wir früher gehabt haben. Gott möchte, bevor wir freigesetzt werden im Dienst, dass die Dinge ausgearbeitet werden. Das bedeutet, dass wir perfekt die Kultur des Königreichs kennen. Und jetzt haben wir David, der bei Saul lebt und Saul wird eifersüchtig, bedroht. Und David wächst. Ihr wisst ja, wie jemand, der so 16 ist, wie der plötzlich in, ich würde sagen, fast ein paar Tage, gell? Ein paar Tage ist er plötzlich höher wie du und entwickelt Muckis. Dann hat er viel mit Krieg zu tun. Er ging mit den Soldaten von Saul bestimmt gerne um und so weiter. Er entwickelte sich. Und dann kam die Zeit, wo dieser alte König, wo der Saul, ich glaube nicht, dass er sehr alt war, aber wo der Saul einfach schiel guckte auf David. Und er wurde eifersüchtig, er war bedroht. Und die erste Lektion, die David zu lernen hatte, war Furcht Gottes. Und man sieht im Anfang, dass sein Herz hing an Saul und er konnte das nicht verstehen. Nirgendwo können wir sehen, dass er Saul hasste, auch später nicht. Wir können sehen, dass in dieser zweiten Phase muss ein Loslösungsprozess stattgefunden haben, der nötig war, damit er sich selber werden. Aber in dieser Zeit können wir nirgendwo sehen, dass er zum Beispiel in Wut oder dass er in Bitterkeit gegen den König geredet hat. Sondern er ist so lange geblieben, wie es nur möglich war. Und erst zu der Zeit, wo sein Leben bedroht war, wo der König echt verrückt geworden ist und ihn fast gespießt hat an der Wand, da wusste er. Und man sieht nicht bei David, dass er gern gegangen ist. David ist nicht gern gegangen, sondern er hat gelitten. Er hat gelitten. Und ich denke, wenn jemand von einem Hintergrund der Verletzung kommt und der Ablehnung, dass wenn das passiert, dann in der Situation, dass der Schmerz fast unerträglich ist. Weil du hast wieder eine neue Familie und du hängst dich dran. Und jetzt, warum wird diese ganze Verletzung wieder aufgerissen durch Gott? Es ist Gottes Wirken, weil du jetzt im Königreich bist und du jetzt die Verletzung, die du früher gekriegt hast, wo du ahnungslos damit umgegangen bist, vielleicht negativ geredet, vielleicht irgendwie gesagt hat, leck mir am Arsch, ich bin mein eigener Chef, ich mache, was ich will und so weiter. Diesmal, die Verletzung musst du mit der Kultur des Königreichs, das heißt mit Vergebung. Und außerdem ist die Verletzung ist einfach so viel tiefer, weil es geht das zweite Mal so viel tiefer als das erste Mal. Versteht ihr? Aber es ist nötig. Ich kann das Leben, das Lesen und das Sehen, das Leben von jedem Christ in mein eigenes Leben. Und wir sehen das bei David. Und David war sicherlich am Boden zerstört. Er blieb so lang, bis es nicht mehr ging. Und dann ging er. Und ihr Lieben, das ist der tiefste Punkt des Lebens von David. Das ist der tiefste Punkt. Na, komm ich dich hier. Und zwar, David muss flüchten. Und er findet, das Einzige, was er findet, um zu flüchten, ist eine Höhle, die Höhle Adullam. Das ist der tiefste Punkt des Lebens von David. Und es ist ein wichtiger Punkt. David hätte in der Zeit das Erste, die Beziehung zu Saul war zerbrochen. Er musste sich trennen von Jonathan. Er kommt in diese Höhle. Er hat alles, alles verloren. Es ist der Nullpunkt. Es ist der Punkt auch, wo die Verheißungen nicht mehr aktuell sind. Nach menschlichem Ermessen. Alles ist zu Ende. Wie soll das weitergehen? Und genau zu diesem Zeitpunkt kommen verbitterte Männer an. Und das ist der Beginn vom Dienst von David. So widersprüchlich, wie das erscheint, das ist der Beginn, der tiefste Punkt ist oft der Beginn unseres Dienstes. Und es kommen verbitterte Männer. Wenn du so ein bisschen weiter schaust, ein paar Kapitel danach, wirst du die gleichen Namen sehen, die zu Helden David geworden sind. Aber die kamen als verbitterte Männer. Was sind die Möglichkeiten, die David hat? Das kann ich dir sagen. Wenn er nicht in der Furcht Gottes gelernt hat zu vergeben, wenn er nicht die ganze Verletzung und Ablehnung überwunden hat, dann fühlt er sich gut mit denen. Und das Nächste ist, dass man eine Horde von Rebellen hat. Und das Nächste, was sie hätte tun können, ist eine Armee zu werden, die gegen David anfängt zu führen. Habt ihr euch mal gefragt, die gegen Saul, habt ihr euch mal gefragt, warum er nie mit seiner Armee gegen Saul gekämpft hat? Weil seine Sicht war Israel, das Königreich Gottes. Und das ist genau, wo viele junge Christen Probleme haben. Die kommen mit ihrer Bitterkeit und dann rotten sie sich zusammen mit ein paar bittere Leute und dann fangen sie an, Dinge zu zerstören, um ihr eigenes Königreich zu bauen. Das sind diese ganze unabhängige kleine Horstkreise. Die 70er Jahre war ein Jahrgang der Rebellen. Und überall entstanden so, mein kleines Königreich, wir setzen uns zusammen, die Rotten der Rebellen. Das Königreich Gottes ist gebaut auf die Einheit im Geist. Andere Meinung ist total okay, aber die Einheit im Geist führt die andere Meinung zusammen. Die Einheit im Geist ist keine Gleichmacherei. Die Einheit im Geist ist eine Ordnung Gottes, wo du alle andere Meinung haben kannst in der Ordnung Gottes. Deshalb ist der fünffältige Dienst so unterschiedlich. Jeder ist unterschiedlich im fünffältigen Dienst. Und das ist gut so, weil das ein Kunstwerk ist, im fünffältigen Dienst Propheten, Apostel und Lehrer und Evangelisten und Hirten zusammen zu führen. Schon rein Hirten und Evangelisten und Apostel. Es ist ein Unding, zusammenzuführen. Aber so ist das Königreich Gottes gebaut. Und es ist gebaut auf wandelndem Licht. Und auf Einheit des Geistes, wo man einander vergibt. Und du hast immer die Möglichkeit, genau wie David, hast du es heute. Wir können Rebellen sein und gegen die andere kämpfen. Oder wir können als oberster Ziel das Reich Gottes zu haben und uns an Gottes Anweisung halten. Wenn ich jetzt immer nur bedacht bis auf mir, meine mich, mein kleines Häuschen, hauptsächlich geht es mir gut, dann fehlt mir die Vision. Mir fehlt das langfristige Ziel. Mir fehlt die Perspektive Gottes für mein Leben. Hauptsache, mir geht's gut und dann, ohne viel Mühe, gehe ich halt im Himmel. Wie armselig. David hatte eine Perspektive und seine Perspektive war ja zuerst, sich unter Saul zu stellen. Aber danach, die wirkliche Perspektive David ist, was Samuel gesagt hat. Du wirst eines Tages König Israel sein. Und wann ist die Grundlage für sein Königtum gegründet worden? In der Höhle Adullam, wo er sich nicht zusammengerottet hat mit rebellischen Leuten, um zusammen etwas tun, was zerstörerisch ist. Er wäre ein kleiner König geworden, Rebell, so ein Robin Hood irgendwo in Spe, so ungefähr. Gell? Sondern da haben die eine Grundlage gelegt, wo seine rebellische Typen, seine bittere Typen, seine verbitterte Leute, die haben von ihm gelernt. Und die wurden, wenn du ein paar Kapitel später siehst, dann siehst du die gleichen Leute, die erscheinen als Helden David. Und das sind die Beamten des Königreichs geworden später. Du kannst das sehen innerhalb ein paar Kapitel. Nicht nur in diesem Kapitel, sondern danach siehst du einfach die gleichen Männer, die da kamen, die waren schon seit langem im Dienst und die später erscheinen als Beamte im Königreich. Das ist David. Das ist die nächste Phase. Die nächste Phase ist also die Phase der Höhle Adullam, wo verbitterte Männer, er baut sie auf, er macht sie nicht nieder, er erzieht sie nicht und er verbindet sich nicht mit ihnen. Wir können im Reich Gottes immer entweder in Einheit des Geistes wirken oder Assoziation der Geister, dämonische Assoziation der Geister. Rebellion zieht sich zusammen oder verbindet sich zusammen mit Rebellion. Und du denkst, du hast eine Einheit. Du hast eine Einheit, das am Ende zerstört, was Gott bauen will. Und du verlierst deine Berufung. Gott baut nicht auf Rebellion. Wenn ihr das so ein bisschen guckt, ich weiß nicht, ob ihr manche Verbindung finden könnt in den Staaten jetzt mit Trump. Ich habe schon mal darüber gepredigt, dass ich glaube, dass die Zeit jetzt für Trump ist eine Nebukadnezar-Zeit, wo Gott ihm demütigt, wie David. Es ist nötig für einen zukünftigen König. Und er steht in einer Situation, wo er alles, er könnte Aufstand machen, er könnte bitter werden. Er wird so abgelehnt. Und ich bin sicher, dass dieser Mann viel mit Ablehnung zu tun gehabt hat. Aber mit Gott wird er überwinden. Und die Leute, die jetzt zu ihm stehen, werden seine zukünftigen Beamte. Ich bin überzeugt davon, dass wir noch sehr, sehr viel hören und sehen werden und dass ein zweiter Term kommen wird. auch wenn das für einige verrückt erscheint, ich glaube, dass Gott etwas mit diesem Mann vorhat. Ich glaube das einfach, ich sehe das. Und es ist interessant, ich las eine Prophetie, die ihm gegeben worden ist von Kim Clement, der ein Seher, der ist gestorben, der war ein sehr, sehr wichtiger Prophet in USA und weltweit. Und er hat prophezeit, Gott hat gesagt über Trump, he will be my David. Er wird mein David sein. Und ich kann so die Parallele sehen. Die Parallelen sind nicht nur in den Dienst, die Parallelen sind in der Vorbereitung, die Schule David. Amen. So, in der Höhle Adullam. Und eine nächste Etappe ist, David kämpft nirgendwo gegen Israel, gegen den König. Er kämpft aber für Israel, um Israel zu vergrößern und so weiter. Und er versucht, das Beste zu tun, aber nie, er versündigt sich nicht am König. Und dann gibt es eine Zeit, das wissen wir alle, wo er mit seinen Männern unterwegs ist und der König deckt seine Füße, sagt man, also auf gut Deutsch gesagt, er hat seine Bedürfnisse irgendwo da hinten in eine Höhle gemacht und er war ganz allein. Und die Männer sagen zu David, das ist dein Moment, David, hau dem nieder. Hier ist ein Dolch und mach den nieder. Und David weigert sich. Weil David Furcht Gottes hatte. David ist, er ist gewachsen zu einem Mann Gottes, der dem alle Verletzungen der Vergangenheit, das sieht man, all diese Ablehnung der Vergangenheit, könnte er durch Vergebung und so weiter, er ist gewachsen als ein Mann unter Gott, der gelernt hat, wie Gott liebevoll ist, barmherzig und dass wir so barmherzig sein sollten, wie Gott ist. Und er hat ein Furcht Gottes und er weiß, dass man den Gesalbten des Herrn nicht antasten sollte. Und so er verhindert sogar seine Männer, Saul zu töten oder irgendetwas Negatives zu tun. Und er ist unterwegs mit seinen Männern. Und sie gewinnen Gebiet für Israel, arbeiten für Israel. Und ihr müsst verstehen, dass Saul ist immer noch der König. Und auch wenn David nicht gesündigt hat, wenn ein König negativ redet über jemand, das ist das Gleiche heute, dann glaubt die Hälfte der Leute das. Also auch wenn David am Hof des Königs, wenn er gekommen ist, so gelobt war, alle Frauen waren hin und weg von ihm und er war der beste Kämpfer und er hat Goliath besiegt und alle schwärmten von David. Aber du hörst, wie Saul über ihm spricht und dass Saul zum Beispiel sagt, du Hurensohn und dies und das. Und das wird er nicht nur zu David gesagt haben, im Gespräch mit ihm. Das sagt er zu seinen Männern, das sind die Soldaten der Armee. Das verbreitet sich im Königreich. Man muss damit fertig werden. Und das ist auch typisch. Es gibt einen Moment, wo dein Ruf, du musst gelernt haben, dass dein Ruf in Gottes Hand ist. Und in der Schule Gottes gibt es Zeit, wo dein Ruf ruiniert ist. Für Gott ist es ein Klacks, das wiederherzustellen, vorausgesetzt deine Haltung richtig ist. Vorausgesetzt, du kannst in Demut, in Zerbrochenheit dich drunter beugen und du stehst nicht damit wie eine beleidigte Tomate, weil du so stolz bist, dass du das nicht ertragen kannst. Ein der größten Hindernisse zu wachsen in seine Berufung ist einfach Stolz. Beleidigte Tomaten und all diese Dinge, das verhindert Gott. Gott widersteht den Stolz. Und David ist sehr zerbrochen. Er ist zerbrochen und er ist demütig. Und David hätte die Möglichkeit gehabt, Saul zu töten. Er hat die Möglichkeit, dann vielleicht zu kommen und zu sagen, ich bin der König hier. Schließlich hat Samuel mich vor Jahren schon gesalbt, etc. Da hätte nicht mal die Hälfte von Israel mitgemacht, unabhängig, dass er die Gnade Gottes, den Gunst Gottes verloren hätte. Und das ist eine totale wichtige Lektion. Ich habe diese ganze Schule Gottes hier echt buchstabiert. Deshalb kann ich davon sprechen, wie wenn es mein eigenes Leben ist. Und es gibt etwas, was ganz wichtig ist. Positionen im Reich Gottes werden gegeben. Man kann es sich nicht nehmen. Ich kann mich erinnern, wo eine Zeit, wo ich, bevor J.M. gestorben ist hier in der Stadt, hat Gott zu mir gesprochen und er hat mir gesagt, das, was ich mit dir vorhat, die Brüder werden es dir geben. Und es sah noch gar nichts aus, aber ich ging, nachdem J.M. gestorben ist, ging ich nach Hamburg, Sommereinsatz machen, Straßeneinsatz leiten und so. Und am Morgen, bevor ich wegging, zurück nach Frankfurt, J.M. in Frankfurt war gestorben. Ich kurbel mein Fenster runter von meinem Auto und der Steve McPick, der damalige Leiter, kam. Der hatte gebetet, da war so ein Meeting gewesen von den deutschen Leiter. Und er kam und guckte aus dem Fenster und sagt, wir haben gebetet für dich. Und wir sagen, Alice, geh zurück nach Frankfurt, geh so, wie der Geist Gott dich leitet. Das war das ein. Auch später, jede Phase haben praktisch die Leiter mir das gegeben. Position wird immer nicht direkt von Gott. Gott und ich, wir sind ein starkes Team. Position wird gegeben von Gott. Er leitet es durch die Leiter. Amen. Und so wir sehen bei David, dass er nichts forciert, nichts aus eigener Kraft nimmt. Aber Judah kommt, der Stamm Judah sagt, sag mal, du bist doch Bein von unserem Gebein, Fleisch von unserem Fleisch, komm, sei unser König. Und das war nur Judah. Und David begnügt sich damit. Und eine lange Zeit ist er König über Judah. Und dann kommen alle anderen Stämme praktisch, kommen zusammen an einen Ort und fragen alle, David, willst du unser König sein? Das ist, was Gott Jahre davor, überlegt euch, welches Elend geschehen ist in der Zwischenzeit für David. Die langen Jahre des Wartens. Aber es lohnt sich, an den Verheißungen Gottes festzuhalten. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn er Dinge dir gesagt hat, wird es geschehen. Gott wird Zeichen und Wunder tun. So wie mit Goliath und David in diesem Kampf. Es wird Durchbrüche geschehen. Gott wird dich testen, bis zum geht nicht mehr. Aber das, was er dir gesagt hat, wird geschehen. Es wird tun. Und je höher die Berufung, desto länger der Weg des Leiden. Nicht, weil Gott grausam ist, sondern weil er dich schulen muss. Und versteht ihr, warum auch Gemeinde so wichtig ist? Weil wir in Gemeinde, das ist der Ort, das ist nicht ein Aufbewahrungsort, wo ich einmal am Wochenende mal zum Gottesdienst gehe und dann den Rest der Zeit habe ich mein kleines Häuschen oben auf dem Berg und ich tue alles. Das ist es nicht. So kommen wir nicht weiter. Sondern wichtig ist, so wie David, diese langfristige Perspektive zu haben und zu wissen, Gott hat mit mir etwas vor. Und die Schule, wo ich jetzt drin bin, ist die Schule, die mich vorbereitet für das, was Gott mit mir vorhat. Und das, was er mich versprochen hat, das wird geschehen. Amen. Amen. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen Gott und uns. Und es ist spannend. Es ist spannend. Okay, David hat das Königtum. Lass mich noch 2, 3 Sätze sagen. David ist also König geworden und das Leben von David ist eine Liebesgeschichte zwischen Gott und David. Deshalb liebe ich es so sehr. Ich liebe und während ich mich anfing vorzubereiten, habe ich so die Liebe des Vaters gespürt. So die Liebe des Vaters. Und zwar David ist ein König nach Gottes Herz. Und dann kam Hiram von Tyrus und sagte, ich will dir ein Haus bauen, etc. und so. Aber David hatte in sein Herz einen Wunsch. Und er sagt, Gott, was ich will, ist, ich liebe dich so sehr. Ich bin so, du bist so wichtig in meinem Leben. Du hast mich geleitet. Ich will dir ein Haus bauen. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm, der davon nichts weiß. Gott spricht zu ihm und er kommt zum König. Und er sagt, du sagst, du Gott, du willst ihm ein Haus bauen. Aber Gott sagt dir, ich will dir ein Haus bauen. Und dann sagt er ihm dieses wunderbare Wort, es ist wirklich eine Liebesgeschichte. Ich werde dir ein Haus bauen. Dann sagt er, sagt Gott zu ihm, und auf dein Thron werden Nachfolge, werden es Nachfolge geben und es wird Nachfolge geschehen bis in alle Ewigkeit. Das ist Jesus, ihr Lieben. Gott ist treu gewesen zum Stamm Juda und zu David, der aus dem Stamm Juda kam. Deshalb ist Jesus der Löwe von Juda. Deshalb sind wir die Gemeinde Löwe von Juda. Amen. Und das ist eine Liebesgeschichte zwischen Gott und David. David will ein Haus für Gott bauen und Gott sagt, ich will dir ein Haus bauen. Und wenn deine Söhne treu sind, dann wird es bis in alle Ewigkeit Bestand haben. Und das Ende des Lebens von David ist entsprechend seinem Leben. Gott sagt ihm, irgendwann in 2. Chronik können wir das sehen, dass Gott sagt zu David, du sollst mir kein Haus bauen, weil du ein Mann des Krieges bist. Es ist keine Wertung oder so, sondern es war seine Berufung. Er war ein Kriegsmann, ein Kämpfer. Und Gott sagt, ich werde dir einen Nachkommen geben, der ein Mann der Ruhe, ein Mann der Frieden, Shalom. Und dann kam Salomon, Shalom. Und dieser Mann des Frieden, der wird für mich das Haus bauen. Und was macht David? Er fängt an, Material zu sammeln. Und die ganze letzte Jahre seines Lebens sind darauf gewidmet, eigentlich an den Wunsch seines Herzens, dass für Gott das größte Haus der damaligen Zeit überhaupt gebaut wird, zur Ehre Gottes. Ist das nicht wunderbar? Und dann hat er einen Fehler gemacht und er hat das Volk gezählt, was man eigentlich nicht machen sollte. Und dann wird er bestraft dafür, beziehungsweise das Volk Israel wird bestraft. Und es gibt eine, ich wollte sagen Pandemie, eine Epidemie. Damals, es gibt eine Epidemie, Pest, das ist Cholera. Und viele, viele, viele sterben. Und David ist unterwegs und er sieht den Engel direkt vor Jerusalem. Direkt vor Jerusalem. Und dann sagt er, oh Gott, was können diese armselige Menschen hier dafür? Ich habe den Fehler gemacht. Bitte, nimm mir mein Leben, ja, und erlass ihn praktisch die Schuld. Das ist meine Schuld. Ich trage die Schuld. Das ist ein Zeichen für Jesus. Und dann sieht er den Engel Gottes, der über die Tenne Aaronas ist. Und der Engel macht so und macht das Zeichen. Die Plage ist abgewandt. Und das war direkt vor Jerusalem, ihr Lieben. Und so ist auf die Tenne Aaronas den Tempelplatz gefunden. Ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und David und ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, der sagt, ich vergebe, ich lasse Barmherzigkeit walten. Aber das war auch, weil David gesagt hat, lass die Schuld auf mich kommen, aber nicht auf ihn. Amen. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen David und Gott.